Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Bei mir im Studio ist Tino Chrupalla, Co-Fraktions- und Co-Parteivorsitzender der AfD. Wir zeichnen dieses Interview der Woche auf am Donnerstagnachmittag. Herr Chrupalla, herzlich willkommen hier im Studio. Sehen Sie, das Osterwochenende ist gerade vorbeigegangen. Waren Sie denn bei einem der zahlreichen Ostermärsche unterwegs?
Nein, ich habe es dieses Oster mal etwas ruhiger gehalten. Ich habe ja die nächsten Wochen einige Auftritte, wo wir sozusagen unsere Friedensdemonstration auch als Bundesverband nachholen wollen. Zum Beispiel in Nürnberg, in Cottbus, aber auch in Magdeburg. Also von daher werde ich diese Termine wahrnehmen und habe Ostern dann mal ein bisschen in Familie gelebt.
Sie haben es eben gesagt, die Friedenspolitik, auch die Selbstbezeichnung, die die AfD gewählt hat als Friedenspartei, damit verbunden die Absage an Waffenlieferung. Das sind ja die Töne, wie man sie in diesen Zeiten aus der AfD hört. Sie wollen auf diesen Demonstrationen, die Sie angesprochen haben, einen Friedensplan der AfD vorstellen. Kurz gesagt geht es um eine Feuerpause. Es geht um die Lösung offener Fragen rund um die Krim in den nächsten 15 Jahren. Also das heißt, man hat da durchaus auch lange Zeiträume im Blick. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass ein Akteur da überhaupt nicht auftaucht bei dieser Friedensinitiative, auf den sich im Moment viel internationale Aufmerksamkeit richtet. Das ist China. Der chinesische Präsident Xi hat eigentlich angekündigt, mit Zelensky zu telefonieren. Das ist nicht geschehen. Warum haben Sie China aus Ihrer Friedensinitiative rausgelassen? Warum vernachlässigen Sie diesen Akteur?
Also wir vernachlässigen China auf keinen Fall. Also dem möchte ich auch klar widersprechen. Und China hat ja selbst einen Friedensplan auch vorgelegt. Und ich bin der Meinung, hat sogar die beste Aussicht auf Verwirklichung. Also China ist ein großer Global Player und hat, denke ich mal, die größte Möglichkeit, überhaupt in diesem Prozess der Diplomatie Einfluss zu gewinnen auf beide Seiten, auf die Ukraine, auf Russland, aber natürlich auch auf Amerika. Ähnlich wie es zum Beispiel auch der israelische Ministerpräsident Bennett auch versucht hat, was leider an den Briten und an der USA gescheitert ist.
Man sieht jetzt Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, gerade aufgebrochen zu ihrer Asienreise, die nochmal den deutlichen Appell an China gerichtet hat, dort mehr Einfluss zu nehmen. Auch China muss einwirken, muss mitwirken. So ihr Appell. Fordern Sie denn mehr Tempo von China? Auch diese Zusage des Telefonats ist ja mittlerweile einige Tage alt.
Ich finde es aber interessant, dass die Außenministerin jetzt China vors Loch schiebt, ich sag's mal so profan, um hier den Druck aufzubauen. Ich meine, wo ist denn die Möglichkeit, und die Möglichkeit bestand ja auch von Deutschland selbst gewesen, auf Zelensky, auch auf Putin mit einzuwirken. Das hat man ja selbst liegen lassen als neutraler Mittler, und das haben wir immer wieder auch gefordert als AfD, dort mit einzuschreiten. Gerade Deutschland als aus der historischen Verantwortung hier, um einen größeren Krieg in Europa zu verhindern. Also das hat man wirklich liegen lassen. China wird sicherlich ein großer Player werden. Ich hoffe es auch, denn dieser Krieg muss natürlich so schnell wie möglich auf dem Verhandlungswege in der Form von Diplomatie verhindert werden. Allerdings nutzt da auch ein Gespräch von China und Ukraine nicht viel. Hier muss auch die USA mit an den Verhandlungstisch, denn die USA ist hier mittlerweile eine große Kriegspartei in diesem Krieg geworden. Und das sehen wir ja nicht nur allein durch die Leaks, die wir jetzt überall lesen können, dass die USA einen großen Einfluss auf diesen Krieg hatte, so wie wir es immer gesagt haben. Und die USA ist bereit, die Ukraine auch ein Stück weit zu opfern für ihre Interessen.
Sie haben einen aber in dieser Liste durchaus rausgelassen. Das ist Wladimir Putin. Der Kremlsprecher Dmitri Peskow ist im März erst nochmal gefragt worden, wie er denn zu Verhandlungen steht. Und er hat abgewunken. Er hat gesagt, nein, er sieht im Moment diese Möglichkeit nicht. Die Ziele Russlands seien nur militärisch zu erreichen. So seine Aussage. Stattdessen sieht man in Russland ein neues Gesetz verabschiedet durch die Duma, was es jetzt einfacher macht, junge Männer digital zu rekrutieren. Das sind ja völlig konträre Ansätze zu dem, was Sie hier eigentlich fordern und sich wünschen.
Ja, man muss natürlich unterscheiden. Also ich denke, die Rekrutierung ist die gleiche im Prinzip oder sogar noch eine größere Rekrutierung, die es zum Beispiel in der Ukraine gibt, die ja von der Regierung Zelensky auch betrieben wird, die natürlich auch fast eine gesamte Generation dahin raffen lässt, eine junge Generation von Männern, das will ich ganz klar sagen.
Wir reden also jetzt nicht über die Ukraine, ich wollte mit Ihnen gerne über Russland reden und auch die Rolle von Wladimir Putin.
Auch die Rolle von Wladimir Putin können wir gerne besprechen, die Zeit haben wir, Frau Lindner. Natürlich wird auch China dort Einfluss auf Wladimir Putin üben müssen und auch Putin muss sich bewegen, das ist doch ganz klar. Also es ist auch für uns eine klare Prämisse, dass auch Putin hier natürlich mit an den Verhandlungstisch muss. Und das muss man aber erstmal erreichen mit Gesprächen, mit Diplomatie. Und ich bin froh, dass es endlich auch hier zu Geschwindigkeit kommt und dass es hier auch zu Druck von allen Ländern kommt, dass dieser elendige Krieg endlich beendet wird. Weil weiteres Blutvergießen kann sich die Ukraine, aber auch Russland nicht leisten.
Man sieht ja, punkto Ukraine, das ist ja ganz interessant, längere Zeit eine relativ einheitliche Positionierung ihrer Partei. Es gab vom März 2022 ein Positionspapier. Es gibt jetzt diesen Vorstoß für ihre sogenannte Friedensinitiative. Aber wenn man mal ein bisschen unter der Oberfläche schaut, sieht man doch, wie stark die Spannungen da auch bei Ihnen in der Fraktion sind. Es gab Ende März ein Papier veröffentlicht oder verabschiedet durch die Bundestagsfraktion, was mehrere Kernpunkte hatte. Da hat man sich dann selber vorgenommen, dass man, Zitat, keine kritiklose Übernahme russischer Positionen weiter fortführen will. Man will keine Bündnisse mit linken Pazifisten und man will keinen plumpen Anti-Amerikanismus. So, es ist ja erstmal bemerkenswert, dass man sich das mit einem Mehrheitsbeschluss dann auch nochmal festschreibt. Die Frage, die sich da anschließt, ist doch aber eine andere. Welche konkreten Verhaltensänderungen folgen denn jetzt eigentlich aus diesem Papier?
Wissen Sie, ich sehe da auch keinen Widerspruch zu unserem ursprünglichen Russland-Ukraine-Papier, was wir auf der Klausur mehrheitlich und auch mit großer Mehrheit verabschiedet haben. Im Prinzip ist das eine Nachschärfung einiger Punkte. Also ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Und ich denke, dass unsere Positionierung, wie sie aktuell ist, auch mehrheitlich in der Partei gesehen wird. Und natürlich USA-Positionen genauso wie Russland-Positionen nicht einfach zu übernehmen. Wir sind eine deutsche Partei, wir vertreten deutsche Interessen. Und darauf möchten wir und wollen wir natürlich auch in Zukunft mehr Wert legen. Und das werden wir auch tun.
Ja, das stimmt schon, Herr Kumpala, aber ich habe Sie nach was ganz anderem gefragt. Ich habe Sie nach resultierenden Verhaltensänderungen gefragt. Weil diese Wahrnehmung, die es gibt der AfD, die geht ja auf bestimmte Ereignisse zurück. Es gibt ja einige Ihrer Fraktionskollegen, unter anderem Steffen Kotré, aber auch Eugen Schmidt, die nutzen das ja ganz deutlich. Die treten auf, unter anderem im russischen Propagandafernsehen bei Wladimir Solowjow. Eugen Schmidt hat in russischen Medien dann auch festgestellt, dass es keine Demokratie in Deutschland gibt. Jetzt nochmal, wenn es darum geht, sich in diesem Papier für die Fraktion selber festzuschreiben, nicht unkritisch russische Positionen zu übernehmen, wie geht das zusammen mit diesen Auftritten? Wird es die weiterhin geben?
Wissen Sie, was sind jetzt die konkreten Aussagen der beiden Protagonisten im russischen Staatsfernsehen gewesen? Es gibt im Übrigen auch deutsche Staatsfernsehen, auch in Deutschland gibt es Propagandasendungen. Wissen Sie, diese Einordnung, dass es in russischen Propagandasendungen gibt, die gibt es in allen Ländern. Propagandasendungen gibt es auch in Deutschland. Das ist Panorama, das ist Frontal und das ist auch zum Beispiel Report. Das sind auch Propagandasendungen, wo man genauso nur einseitig und nicht ausgewogen informiert.
Also gegen diese Gleichsetzung muss ich an dieser Stelle auch die Kollegen verteidigen. Sie gehören zur ARD, die von den Gebührenzahlern finanziert werden und eben nicht durch den Staat finanziert werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied.
Aber Frau Lindner, die politische Einflussnahme auf diese Sender, also das können Sie ja nicht verleugnen, das seht ja mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung. Ausgewogenheit, umfassend, was der öffentlich-rechtliche Auftrag wäre, ist in diesen Sendern, nur weiß Gott, nicht vorhanden.
Diese Darstellung kann ich so nicht teilen.
Müssen Sie ja nicht. Das ist meine Meinung und das sehe ich so.
Ja, aber es geht noch um was anderes. Es geht nämlich auch darum, dass Sie das immer haben laufen lassen. Sie haben als Fraktionsvorsitzender immer gesagt, naja, es muss ja jeder selber entscheiden und verantworten, wo er auftritt. Ich entnehme jetzt Ihren Äußerungen, die Sie gerade getätigt haben, dass das dann auch einfach so weitergeht. Aber es gibt ja auch aus Reihen Ihrer eigenen Fraktion durchaus harte Kritik dran. Man hat gestern Abend, Mittwochabend, den verteidigungspolitischen Sprecher Ihrer Fraktion, Rüdiger Lukassen, in der Sendung Markus Lanz zum Thema Eugen Schmidt folgendermaßen gehört.
Wenn man das natürlich in diesem Kriegszustand in Russland macht, wenn Sie sagen, auch bei einem Propagandasender, für mich es allein öffentlich in Russland macht, dann trifft der Satz zu, den ich einmal getroffen habe, man könnte auch zu der Auffassung gelangen, dass es so etwas wie Volksverrat ist.
Ja, der Vorwurf des Volksverrats von Herrn Lukassen an Herrn Schmidt. Genießt denn Herr Lukassen weiterhin Ihr Vertrauen als verteidigungspolitischer Sprecher innerhalb der Fraktion nach diesem Auftritt?
Wissen Sie, das sind natürlich Äußerungen, die ich so nicht auch stehen lassen kann. Also einen Fraktionskollegen als Volksverräter zu bezeichnen, entspricht auch nicht dem Korbgeist, den Mitglieder von uns auch in unserer Partei und unserer Fraktion.
Och, das ist eine freie Meinungsäußerung
von auch, Herrn Lukassen. Aber das kann seine persönliche Meinung sein. Aber ich finde die Äußerung auch eines ehemaligen Oberst wirklich nicht angemessen in dieser Sprachform. Kritik äußert man intern und das ist immer meine Prämisse gewesen, auch nach dem Abgang von Jörg Meuthen, der das genauso getan hat, öffentlich über andere Parteikollegen sich zu äußern. Sowas wird intern diskutiert und im Übrigen haben mich auch natürlich mit Eugen Schmidt und auch mit Steffen Kotré über seine Auftritte intern geredet und diskutiert. Also von daher kann ich diese Äußerung von Herrn Lukassen nur zurückweisen.
Sie hören den Deutschlandfunk, das Interview der Woche. Zu Gast ist Tino Chrupalla, Co-Fraktions- und Co-Parteichef der AfD. Wir haben es eben schon mal angekratzt, das Thema. Es ist China, darauf liegt der Fokus im Moment. Man sieht einen Regenreiseverkehr in Peking. Der französische Präsident Emmanuel Macron war dort gemeinsam mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der brasilianische Präsident Lula da Silva und jetzt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zum Antrittsbesuch nach einer Einladung auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Es sind auch große strategische Fragen, die sich dort anschließen, gerade auch aus der deutschen Perspektive, nämlich die Frage Partner, Wettbewerber, strategischer Rivale. Das ist der Dreiklang, mit dem man versucht, das schwierige deutsch-chinesische Verhältnis zu beschreiben. Was ist denn China für Sie aus diesem Dreiklang?
Also ich denke, wir haben neben Russland natürlich auch mit China, beziehungsweise mit China als größter Handelspartner, ich allein erinnere daran, dass wir 191 Milliarden Import-Ausführer haben, genauso wie Export nach China mit 96 Milliarden, also Ausführer haben. Daran erkennt man, dass China für uns natürlich ein wichtiger Partner ist und dass man mit diesen Partnern und generell mit Partnern gut zusammenarbeiten muss, auch strategisch, aber natürlich auch politisch. Und deswegen ist es wichtig, dass man gute Beziehungen mit diesen Ländern auch aufrechterhält. Wir brauchen China, gerade was die Hochtechnologie angeht, was aber auch Rohstoffe angeht. Und von daher können wir uns nicht von diesen Handelspartner abschneiden. Ich weiß, dass Frau Baerbock hier eine andere Linie fährt und hier mittlerweile ja auch schon den nächsten Wirtschaftskrieg in der Schublade hat. Das muss wirklich verhindert und vermieden werden für unsere Wirtschaft, für unseren Mittelstand.
Also ich habe jetzt hier mehrfach das Wort Partner bei Ihnen gehört. Ich habe nicht das Wort Rivale gehört. Also das heißt, Sie sehen China vor allem als Partner, als Wirtschaftspartner.
Wissen Sie, natürlich im wirtschaftlichen Bereich kann man es auch als Rivale bezeichnen, aber ich würde es nicht als politischen Rivale bezeichnen. Das sollten wir auch nicht tun, diese Einordnung in Rivalen, in Feind, in dann zu was das führt, sehen wir ja aktuell in Europa, zum Beispiel mit Russland, was Wirtschaftskrieg bedeuten kann, sehen wir aktuell, was unsere Rohstoffpreise angeht, was unsere Verknappung mit Öl und Gas angeht. Also ich denke, deswegen muss man hier zur Deeskalation auch aufrufen und ich rufe auch die Bundesregierung zur Deeskalation auf. Alles andere ist wirklich für mich mittlerweile heuchlerisch.
Sie haben da in Königstein bei der 10-Jahres-Feier Ihrer Partei, das war Anfang Februar, in Ihrer Rede eine ganz interessante Passage zum Thema Deutschland und China gehabt. Wir spielen das mal kurz ein.
Was früher freier Handel hieß, wird heute als Abhängigkeit geframed. Aber wir haben das mittlerweile alle durchschaut.
So, Sie stellen den Widerspruch auf zwischen Abhängigkeit und freiem Handel auf der anderen Seite. Nur man sieht ja ganz deutlich, Sie haben es eben angesprochen, Deutschland importiert mehr, als es nach China exportiert. Und es ist ja nicht nur der Handel mit China, um den es geht, sondern es ist auch der Handel mit Taiwan. Es geht um Halbleiter aus Taiwan, verbaut in Robotik, Anlagen für erneuerbare Energien. Und man sieht auf der anderen Seite dort große politische Spannungen. Es gibt Drohgebärden von China gegenüber Taiwan, die offensichtlich sind. Es gab gerade 3 Tage Manöver, wo die Einkesselung Taiwans geübt wurde, die Abriegelung. Daraus ergibt sich doch die Frage, wie muss sich denn Deutschland ganz konkret vorbereiten auf eine politische Auseinandersetzung, die dann auch zu einer Handelsauseinandersetzung werden kann?
Ja, wir sehen ja aktuell an dem Beispiel Russland, ich habe es ja erwähnt, dass...
Nein, es geht um Moment, China und es geht um Taiwan.
Ja, dass wir natürlich gerade was Wirtschaftskrieg und Sanktionspolitik angeht, und das wird ja ein Stück weit vorbereitet, auch gegen China. Ich meine, wir haben ja diese Provokation hier mit angefacht, indem wir Taiwan mit Delegationen besuchen, indem Minister Taiwan besuchen. Wir
Sie
stehen
meinen,
ganz klar zu einer...
Die Bildungsministerin Bettina Stark-Wachsener.
Zum Beispiel, also das sind Eskalationen, die auch von der Bundesregierung mit angefacht werden. Wir stehen ganz klar zu einer China-Politik, die ist weltweit übrigens auch anerkannt, auch durch die UN-Resolution 2758 von 1976, die es klar besagt, dass es eine China-Politik gibt. Und ich weiß nicht, warum man sich dann auf Taiwan so fokussiert und dort versucht, eine Spaltung herbeizutreiben. Das erinnert mich wirklich an den Krieg in der Ukraine, den man hier genauso mit anficht. Und deshalb gibt es hier auch schon wieder eine Eskalation, die man durchbrechen muss. Und deswegen ist es auch richtig und gut, dass man mit China in Kontakt tritt, dass Macron diesen Weg beschritten hat nach China, auch mit sehr guten Aussagen dort aufgetreten ist und auch gezeigt hat, dass gerade Europa in Form von der eigenen Wirtschaftsmacht, aber auch von der Form, die man im Wirtschaftskrieg jetzt aktuell hier in Eskalation weiter betreibt, dass man hier um Neutralität bemüht sein muss. Und das ist auch wichtig für Europa und auch für Deutschland.
Wie sollte sich denn Deutschland verhalten, falls es dort zu einer militärischen Eskalation kommt, die von China ausgeht und sich nach Taiwan richtet? Soll Deutschland da einfach zuschauen?
Welche andere Möglichkeit hat denn Deutschland? Wollen wir eingreifen? Wollen wir mit Krieg betreiben? Wollen wir Soldaten schicken? Wollen wir Panzer schicken? Die Frage ist, welche? Also nochmal, ich gehe nicht davon aus, dass es zu einer militärischen Eskalation kommt. Und das sollte uns auch gelegen sein. Und deswegen brauchen wir auch keine Außenministerin, die das weiter auf die Spitze treibt und diese Eskalation vor allen Dingen weiter betreiben. Das macht sie, Frau Baerbock.
Sie haben eben Präsident Macron angesprochen und seine Aussage, dass sich Europa stärker strategisch positionieren müsste. Wenn man Emmanuel Macron zuhört, dann sieht man aber auch noch eine zweite Seite, die ja relativ typisch ist für seine Wahrnehmung der Europäischen Union, die nämlich einhergeht mit einer Stärkung. Also das heißt, mehr Zusammenarbeit, stärkere europäische Industriestandards, aber auch, was er in dem Interview auch gefordert hat, eine stärkere und auch eine größere leistungsfähige Rüstungsindustrie. Gehen Sie denn diesen Weg dann auch mit, wenn Sie Macron für seine Aussagen loben?
Ich denke, als allererstes muss man die Aussagen von Macron so einordnen, dass er hier endlich auch die Souveränität Europas anspricht. Und wir leben nicht mehr in einer unipolaren Welt, sondern wir werden steuern auf eine multipolare Weltordnung zu, wo es große Verbündete bzw. auch große Player gibt wie Russland, China, aber auch Verbündete wie die USA. Und Europa mittlerweile in die Lage versetzt wird, zerrieben zu werden. Macron macht eines richtig und das erwarte ich auch von unserer Bundesregierung. Endlich eigene Interessen in den Vordergrund zu stellen. Und das sollten auch wir tun. Wir sollten nicht Vasall, und so hat er es ja auch bezeichnet, der USA werden.
Er hat auch das Wort Mitläufer benutzt. Also ja, es gibt unterschiedliche
Übersetzungen. Und wenn ich Herrn Kiesewetter und auch Herrn Röttgen oder Herr Merz höre, das sind Vasallenaussprüche und Aussagen, die diese leisten. Wir müssen uns endlich unserer eigenen Souveränität und unserer Interessen, deutscher Interessen, auch klar definieren. Und das macht Macron. Und das kann man auch im Verbund einer starken EU machen, mit Sicherheit.
Naja gut, ich meine, in Ihrem Europawahlprogramm von 2019 steht drin, dass Deutschland die Europäische Union verlassen soll. Das ist jetzt das genaue Gegenteil
drin,
von dem, was
Sie wenn diese EU nicht reformierbar ist. Unter Frau von der Leyen ist diese EU nicht reformierbar. Das sehen wir.
Es gibt auch große Zweifel an zum Beispiel dem anderen Bündnis, was Sie erwähnt haben, der NATO, wo Deutschland gemeinsam mit den USA unterwegs ist. Es gibt innerhalb der AfD Stimmen, die sagen, raus aus der NATO. Selbst Rüdiger Lukassen sagt, dass sich die NATO das Vertrauen neu definieren muss. Wenn man das alles zusammennimmt, raus aus der EU, Zweifel an der NATO, am Ende steht Deutschland dann ziemlich alleine da und verlässt bewährte Bündnisse, wenn es nach der AfD geht.
Schauen Sie sich, Frau Lindner, schauen Sie sich aktuell Europa an. Wo steht denn Deutschland nicht alleine da? Wir legen uns mit sämtlichen Nachbarn an, mit Frankreich, mit Polen, mit Russland, mit China das nächste Land. Also mit welchen Ländern sind wir denn noch eigentlich gut Freund und haben noch Verbündete in dieser Form? Aktuell sind wir nur noch guter Verbündete, wenn wir zahlen. Das ist in der EU so und das ist in der NATO so.
Lassen Sie uns noch auf ein anderes Thema von diesem Wochenende schauen, Herr Chrupalla. Dieses Wochenende wird ein Stück weit energiepolitische Geschichte in Deutschland geschrieben. Deutschland verabschiedet sich dann endgültig aus der Stromerzeugung aus Atomkraft. Ihre Partei, das ist soweit bekannt, ist gegen den Ausstieg, will an der Kernenergie festhalten. Aber mit dem Ausstieg rücken ja auch jetzt ganz andere Fragen nochmal in den Vordergrund. Weiterführende Fragen, schwierige Fragen, nämlich was soll mit dem stark strahlenden Atommüll geschehen? 27.000 Kubikmeter Müll müssen untergebracht werden. Die Endlagersuche läuft und wenn man sich die Suchkarte anschaut, die umfasst im Moment etwas mehr als die Hälfte Deutschlands, das potenziell geeignet ist als Gebiet. Und wenn man da ganz genau hinschaut, sieht man, dass auch große Flächen von Ostdeutschland darunter sieht, auch große Flächen Ihres Heimatbundeslandes Sachsen. Werden Sie denn als jemand, der die Nutzung von Kernkraft grundsätzlich befürwortet, auch diese Endlagersuche in Sachsen unterstützen?
Ich denke, dass es erstmal wichtig ist, dass die innovative Kernkraft weiter ausgebaut werden muss. Und das ist immer natürlich unsere Position gewesen. Mittlerweile übernehmen das einige Politiker, auch der CDU ist, finde ich, erstaunlich, die ja selbst 2011 die Kernkraft oder beziehungsweise sie selbst ja die Kernkraft eigentlich aufs Ausgesetzt haben. Also, und das muss man natürlich auch weiter forschen, genauso was auch den Atommüll angeht. Natürlich ist das ein Problem, was gelöst werden muss. Auch das Endlager beziehungsweise auch die Restlagernutzung muss überprüft werden und auch dafür muss es eine Lösung geben. Aber insgesamt ist dieser Weg energiepolitisch einfach Wahnsinn, den Deutschland betreibt. Also was hier Wirtschaftsminister Habeck auch betreibt für eine Industrienation wie Deutschland, ist wirklich an Frevelhaftigkeit kaum zu überbieten. Dieser Wirtschaftsminister schwächt unseren Mittelstand, schwächt unsere Industrie. Und die Kernenergie ist ein wichtiger Grundlastträger für uns, gerade für ein Industrieland wie Deutschland. Wir brauchen den großen Energiemix mit Kernkraft, mit Kohle, aber auch in Zukunft weiter mit Gas aus Russland.
Lassen Sie uns noch über das Thema Gas- und Ölheizungen in Deutschland sprechen. Es ist ja gerade das zweite große energiepolitische Thema in Deutschland, hart diskutiert. Es gibt ja im Moment vor allem Diskussionen darum, wie Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden können. Es gibt da im Kern zwei Modelle, die sind noch nicht ausformuliert. Da geht es zum einen um die Frage, ob es eine Förderung nach Heizungsalter geben soll oder eine Förderung, was sich eher am Einkommen des Eigentümers, der Eigentümerin orientiert. Wenn Sie sich jetzt für eine dieser beiden Varianten entscheiden müssten, welche würden Sie denn wählen?
Es sind beide Varianten einfach Unsinn und auch nicht durchführbar und durchsetzbar. Weg mit diesem Verbot. Das ist die beste Förderung für die Bürger. Lassen wir die Wirtschaft entscheiden, lassen wir die Verbraucher selbst entscheiden. Wieso muss mir jemand vorschreiben, welche Heizung ich mir in meinem Privathaus einbaue? Ich finde das ungehörig, übergriffig und wirklich für einen Staat unangemessen.
Es gibt ja, man hat das ja letztes Jahr gesehen, wie volatil die Preise sind, auch auf den fossilen Energiemärkten. Man hat das beim Gas gesehen, man hat das auch beim Öl gesehen, man hat jetzt auch vor wenigen Tagen die Entscheidung zum Beispiel der OPEC Plus gesehen, die Fördermengen zu drosseln. Also das heißt, es sind ja auch Verbraucherinnen und Verbraucher konfrontiert mit potenziell unberechenbaren, aber auch absehbar steigenden fossilen Heizungspreisen. Lassen Sie die Verbraucherinnen und Verbraucher da alleine, Herr Kupala.
Nein, die Bundesregierung lässt sie allein, indem sie Wirtschaftssanktionen gegen unseren größten Gaslieferanten durchgesetzt hat. Das sind ja die Preistreiber gewesen. Hätten wir Nord Stream 1 und 2 noch, wo es mit einem wirklich riesigen Anschlag auch diese sichere Infrastruktur zerstört wurde, nicht gegeben, hätten wir in Deutschland noch günstiges Gas. Also das ist Aufgabe der Bundesregierung, hier für Aufklärung erstens mal für diesen miesen Anschlag zu sorgen und natürlich auch so schnell wie möglich Nord Stream auch wieder zu reparieren, wenn es möglich ist, damit wir wieder günstig Gas aus Russland beziehen. Das senkt die Preise. Angebot und Nachfrage. Viel Angebot senkt die Preise.
Russland hat ja auch vorher nicht geliefert. Selbst als es Nord Stream noch gab.
Ja, als Nord Stream gab und hat Deutschland und Russland, beziehungsweise hat Deutschland und die Bundesregierung auf viele Unternehmen Sanktionen durchgesetzt, wo man natürlich keine Lieferungen durch Gas mehr geben könnte. Also Deutschland ist der Verursacher, nicht Russland in diesem Fall.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf das Wahljahr schauen und auf den Zustand Ihrer Partei. Es gibt ja einen Termin absehbar im Mai, der Ihnen als Parteichef wenig Freude bereiten dürfte. Das ist der 14. Mai. Da findet die Bürgerschaftswahl in Bremen statt. Und die AfD wird dort nicht antreten. Das ist eine Entscheidung des Landeswahlausschusses, der wegen zwei vorgelegter Listen die AfD nicht zugelassen hat. Es ist eine Auseinandersetzung, wenn man sich das anschaut, die im Landesverband Bremen, dann aber auch den Bundesvorstand beschäftigt hat seit dem Jahr 2022. Und ich habe mich gefragt, warum haben Sie denn eigentlich als Bundesvorsitzender dort nicht früher eingegriffen und dieses Desaster der Nichtteilnahme verhindert?
Also wir haben schon eingegriffen und haben auch versucht, dort zu einer Einigung zu kommen. Es ist uns leider nicht gelungen, auch mit Mediation etc. dort, ich sag mal, die wirklichen Dinge und auch Streitigkeiten in Bremen zu lösen. Es ist ein Regionalparlament, so bezeichne ich es auch ganz bewusst. Und wir werden sicherlich nach der Bürgerschaftswahl in Bremen auch die nötigen Schritte einleiten, um in Bremen wieder einen Landesverband aufzubauen, der uns als AfD gerecht wird, wo wir auch wieder in Zukunft ordnungsgemäß Wahlen durchführen können. Ich möchte nicht zurückschauen.
Naja, aber Sie müssen jetzt insofern vorausschauen, weil wenn die AfD dort nicht antreten kann, es gab in den letzten Umfragen ungefähr 7% der befragten Wählerinnen und Wähler, die sich vorstellen könnten, die AfD dort zu wählen. Das können Sie jetzt nicht tun. Was sollen Sie denn stattdessen wählen? Gibt es eine Wahlempfehlung?
Also es gibt von unserer Seite keine Wahlempfehlung. Wie gesagt, ich möchte das nicht schönreden. Was dort in Bremen passiert ist, ist für uns als Partei eine Schande. Das habe ich auch immer wieder so betont. Und wir werden die nötigen Schritte, aber auch das intern natürlich vollführen, damit sich sowas nicht wiederholt.
Also keine Wahlempfehlung, das heißt, die Leute sollen einfach zu Hause bleiben? Oder was entnehme ich Ihrer Äußerung jetzt?
Ich denke, die Bremer wissen sehr wohl, wem sie und die Stimme geben können. Das kann jeder für sich selbst entscheiden.
Wenn man sich das anschaut, könnte das für die AfD strategisch durchaus schwierig werden. Denn ein Profiteur könnte das Wahlbündnis Bürger in Wut werden, die in Bremen-Bremerhaven antreten, die sich zusammentun wollen mit der neuen Partei Bündnis Deutschland. So, man sieht jetzt, die AfD ist 10 Jahre alt und man sieht nicht nur in Bremen, dass es Konkurrenzen gibt. Bündnis Deutschland habe ich erwähnt. In Sachsen sieht man die Freien Sachsen, die haben ihnen bei den Kommunal- und Landratswahlen im vergangenen Sommer einiges an Stimmen gekostet. Und in Thüringen sieht man jetzt neu den Aufbruch Gera, wo man möglicherweise den Schritt von einer Vereins- zu einer Parteigründung vollzieht. Wie sehr schadet das denn der AfD und mit welchen Gegenstrategien, das ist vielleicht die wichtigere Frage, gehen Sie denn eigentlich auf dieses veränderte Parteienumfeld ein?
Das ist Konkurrenz und Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist auch für uns natürlich was Neues, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber auch wir werden natürlich Strategien entwickeln, um uns noch klarer auch dort von unseren Positionen her darzustellen. Das ist unsere Aufgabe und natürlich noch weiter beim Wähler anzukommen. Wir werden weiter auch den Bereich der Straße nutzen. Das ist unser Markenkern immer gewesen. Noch dazu, wo wir in öffentlich-rechtlichen Medien ja konsequent ausgeblendet und
Sie haben gerade die ungeteilte Aufmerksamkeit der Deutschlandfunkhörer und Hörerinnen.
Einmal im Vierteljahr habe ich dieses, das nehme ich auch zur Kenntnis nochmal. Also wie gesagt, das wird unsere Hauptaufgabe sein. Wir kommen ja auch jetzt mit wenig öffentlich-rechtlicher Präsenz in den Wahlumfragen sehr gut weg. Also den Grünen nutzt es ja zum Beispiel nichts. Also Sie sehen, unsere Programmatik kommt an. Wir werden das weiter auf den weiteren Medien, auch im Internet natürlich proklamieren und werden auch weitere Strategien entwickeln, um uns weiter darzustellen. Also da bin ich wirklich zuversichtlich. Konkurrenz belebt das Geschäft, das spornt uns eher noch an.
Herr Kupala, herzlichen Dank für dieses Interview.
Sehr gern.